Montagabend, das ist der Fokus. Schönen guten Abend, Mona Fetsch am Mikrofon. Der Montagabend nach einem Hochsommerwochenende endlich hat sich der Sommer auch wieder mal an die Schweiz erinnert. Und wenn man frei hat oder sogar Ferien hat, dann ist es bei uns doch kein schön. Aber das Einzige, was uns da so ein bisschen fehlt, das ist das. Das Fenster können auftun und das Rauschen vom Meer hören. Unser Fokusgast ist auch Schweizer, aber er hat das im Unterschied zu uns, nämlich bei sich zuhause jeden Tag. Es ist der Nikolaus Gelbke. Schönen guten Abend. Nikolaus Gelbke, Sie wohnen in Kiel an der Ostsee. Wenn Sie bei sich das Fenster auftun, wie sieht Ihr Blick aufs Meer aus?
Das haben Sie ziemlich genau erraten. 20 Meter bis zum Meer.
Wie können Sie es beschreiben? Wie sieht das Meer aus, vom Bett aus betrachtet?
Es ist ein Streifen Meer, es kommt dann schon wieder Land hindurch, ich habe nicht den ganz grossen Horizont, aber der Vorteil ist, es fahren wahnsinnig viele Schiffe durch, ungefähr über 40'000 Schiffe pro Jahr. Ja, man schaut halt immer auf die grossen Frachtschiffe, die durchfahren, und man weiß sich dann auch gerade Nacht, wenn dann die Lichter an sind, gehen jetzt auf Russland oder Finnland oder die baltischen Staaten.
Und schon hat einem das Fernweh wieder am Wickel.
Genau.
Nikolaus Gelbke, dass Sie am Meer leben, das ist ganz klar. Eine Zeitschrift hat Sie schon mal als Meeresenthusiast beschrieben. Studierter Meeresbiologe, Gründer und jetzt Chefredakteur von Mare. Untertitel «Die Zeitschrift der Meere». Eines der schönsten Magazine, glaube ich, wo man am Kiosk überhaupt kann posten kann. Grossformatig, wunderbare Bilder auf gutem Papier, gefüllt mit sorgfältig gemachten Geschichten, aufwendigen Reportagen, die alle irgendwo etwas eben mit dem Meer zu tun haben. Ins Binnenland Schweiz, Ihre Heimat, haben wir Sie leider nicht können locken. Sie sind im Moment im Studio Hamburg, also wir reden hier über Leitung miteinander. Sagen Sie noch schnell, haben Sie es bequem dort?
Ja, wunderbar.
Also Sie sind eingestellt auf ein Stündungsgespräch.
Sehr gut, ja. Gut.
Das Meer generell, so gesagt, gibt es das überhaupt für Sie oder gibt es für Sie eigentlich eher 1000 verschiedene Sorten Meer?
Ach doch, es gibt schon das Meer an sich, ich glaube schon. Wenn immer ich an ein neues Meer komme und an den Strand, dann gehe ich zuerst mal Hallo sagen, dann gehe ich irgendwie den Fuß in die Hebe oder die Hand und irgendwie das Salzgehalt dann gerade spüren oder so. Aber im Grunde genommen hängt das Meer zusammen, es gibt ja auch nur einen Meeresspiegel auf der Welt.
Die Beziehung zwischen Mensch und Meer, das ist ja das, was Sie bei Mare vor allem beschäftigen. Haben Sie für sich schon mal herausgefunden, warum es denn bei vielen von uns in der Brust gerade ein bisschen sehnsüchtig anfängt zu ziehen, wenn man das nur schon hört, das Meer?
Ja, natürlich. Also das Meer ist ganz vielfältig konnotiert und das hat natürlich viel damit zu tun, dass es sehr ein ungewöhnliches Medium ist, weil es dunkel ist und tief ist und kalt wird dann und das löst viel Ängste aus und viele Fragen und man muss auch wissen, dass man bis vor etwa 50 Jahren gar nicht gewusst hat, wie tief das Meer ist und was da eigentlich ist und das ist tief in unser kollektives Bewusstsein eingedrungen und auch im Grunde genommen erst seit ein paar hundert Jahren weiss, dass hinter dem Horizont noch irgendwie etwas weitergeht. Das ist nicht sehr lang. Wir wissen sonst sehr viel mehr. Und wir haben im Prinzip, der Araber sehr viel mehr über die Sterne gewusst als über das Meer. Und das ist bis jetzt immer noch so, dass man über die Tiefsee kaum etwas weiss.
Also so das Unbekannte, das Mysteriöse auch. Aber ich habe es jetzt eigentlich eher auf ein positives, sehnsüchtiges Ziehen in der Brust bezogen. Also viel von uns, die kennen das Meer eigentlich vor allem aus Badeferien, oder? Wir gehen das Meer gleich Ferien. Sie haben jetzt eher die andere Seite angesprochen, dort will ich nachher noch drauf kommen. Aber bei Ihnen selber, Sie sind in Zürich aufgewachsen, bei Ihnen selber sind es, glaube ich, auch Badeferien gewesen, die dafür gesorgt haben, dass Sie sich jetzt leidenschaftlich und lebensinhaltlich mit dem Meer beschäftigen.
Ja, ich bin mit 6 das erste Mal am Meer gewesen, nördlich von Neapel, in Gaeta, und bin die Wellen reingegangen und habe gerade angefangen zu lernen schwimmen und bin untergegangen von den Wellen und habe es aber ganz toll gefunden. Ich habe keine Angst gehabt und das hat sich nie geändert. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt unter Wasser.
Ist denn das eine Begabung oder ist das etwas, wo Sie sagen, dass ich bin auch ein bisschen prädestiniert?
Ich glaube, das ist ein bisschen prädestiniert. Ich glaube es schon.
Also eine Vorbestimmung.
Also mein Puls geht sofort ab, wenn ich unter dem Wasser bin. Und wenn ich auf dem Wasser bin, eben auch. Also das ist halt immer schon so gewesen. Und ich fühle mich halt extrem wohl und sicher und habe nie Befürchtungen gehabt. Und das ist etwas, was vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Viele Leute haben da ein bisschen Angst und so. Und das habe ich halt überhaupt nicht.
Reden wir über die Ängste. Sie haben es angesprochen. Das Meer war für den Menschen ganz lange Zeit überhaupt nicht etwas, wo man gerne hingeht, in die Ferien, wo man etwas Schönes findet, sondern eine grosse Bedrohung. Wie haben denn so die antiken Meeresbilder ausgesehen?
Genau, wie Sie beschreiben. Unglaublich prägt von Ängsten und Fürchtungen. Und es ist viel konnotiert eben auch mit Meeresmonster und extrem Gefahr und extrem lebensfindlich. Man muss sich vorstellen, die Leute haben überhaupt nicht können schwimmen. Und dann, wenn man nicht schwimmen kann und gleichzeitig das Meer überhaupt nicht kennt, in irgendeiner Ausdehnung, dann ist das ausschließlich beängstigend. Gerade wenn Sie irgendwie das Nacht haben und haben Wind, dann wird das extrem unheimlich. Und
aber das ist eigentlich noch erstaunlich. Der Mensch ist ja so sehr noch bekannt dafür, dass er sich sehr schnell an alles anpasst, beziehungsweise sich sehr schnell auch alles unterwirft. Warum ist das beim Meer nicht gegangen? Warum hat man zum Beispiel nicht gelernt schwimmen? Also ich meine, wir haben gelernt aufrecht laufen, wir haben gelernt Velofahren.
Was wir immer wahnsinnig unterschätzen, ist die Lebensfindlichkeit vom Meer. Wasser treibt uns zwar kurz, aber es kühlt uns auch wahnsinnig aus. Und der Mensch ist überhaupt nicht geschaffen fürs Meer. Das ist, ich bin gerade letztes Wochenende gesegelt mit meinem Cousin und habe gesagt, es ist einfach verrückt, dass wir immer noch im Jahr 2008 für einen Aufwand betreiben, um mal irgendwie am Wochenende zu segeln. Was für einen technischen Aufwand wir nur brauchen, um anzukommen, um sicher zu sein. Das ist absurd. Nur ein bisschen Wasser und ein bisschen Wind. Das ist jetzt wirklich nichts Auffälliges. Mhm. Man kann sich dem Meer immer nur nähern, wenn man einen sehr hohen Aufwand betreibt. Das sieht man beim Tauchen. Und beim Schwimmen, das macht man ja noch kurz und dann geht man wieder raus. Also es ist sehr, sehr lebensfindlich. Und wenn es ein bisschen Wind hat, haben sie ja sofort das Problem von Felsen und so weiter und so weiter. Und ursprünglich haben die Leute ja auch einen Häfen gehabt. Das ist ja etwas, was erst die Moderne gebracht hat. Das heisst, man hat keinen sicheren Platz gehabt, wo das Schiff hat festmachen können.
Mhm. Reden wir darüber, ab wenn sich das Meeresbild dann geändert hat. Was ist denn so, gibt es, wo man kann sagen, das ist ein crucial point dort, hat sich die Einstellung vom Mensch gegenüber dem Meer geändert oder zumindest seine Fähigkeiten am Meer gegenüber?
Da gibt es verschiedene Punkte, die aber dann jeweils wieder ganz verschieden sind auf der Welt. Also sobald eine Gesellschaft es geschafft hat, Boot zu bauen, wo ein bisschen weiter könnt segeln als nur an der Küste, da hat sich das Verhältnis wieder sofort geändert. Also sehr früh hat er über die Wikinger. Und aber im Rest von Europa dann halt so im 15. Jahrhundert hat es angefangen, 16. Jahrhundert im Grunde genommen. Da hat sich dann schon etwas verändert, weil man dann kapiert hat, dass es hinter dem Horizont weitergeht und dass es eben dann eine Kugel ist und so weiter und so weiter. Das hat wahnsinnig viel ausgemacht in der Wahrnehmung vom Meer. Und das ist aber dann sehr lang so geblieben und die Wissenschaft hat extrem spät angefangen, also Ende 19. Jahrhundert, die allerersten wissenschaftlichen Untersuchungen und Erkenntnisse. Das hat den zweiten Schub gegeben und damit parallel dann eben das mit dem Baden. Das heisst, die Gesellschaft hat ja erst Ende 19. Jahrhundert in England, in Brighton, das erste Mal überhaupt anfangen baden und Deutschland die heiligen Hafen. Mhm. Und das ist Heiligendamm, nicht Heiligenhafen, Heiligendamm. Und das ist sehr, sehr spät. Also vor knapp 100 Jahren hat das angefangen, dass die Leute überhaupt auch fangen können zu schwimmen. Ja. Das hat dann eine ganz grosse Veränderung gegeben.
Und das hat in sehr kurzer Zeit vor allem eine grosse Veränderung gegeben. Inzwischen ist es so der Klassiker in Sachen Ferien, ist entweder du gehst in die Berge oder du gehst ins Meer. Jetzt, es besteht allenfalls die Chance, dass sich das Meeresbild auch wieder ändert, oder? Reden wir von der Klimaerwärmung. Da weiss man, der Meeresspiegel steigt. Es gibt verschiedene Prognosen, aber er wird steigen. Kann es denn auch sein, dass das Meer irgendwann auch wieder etwas Findliches wird werden für die Menschen in Zukunft?
Ach, das ist es natürlich jetzt auch schon, wenn Sie an Birma denken, mit dem Sturm, mit den riesigen Überschwemmungen, die es gegeben hat. Ja. In Bangladesch ist es schon sehr, sehr findlich. Und ich war im Hurricane Andrew gewesen.
Sie sind gewesen?
Mit dem Hurricane Andrew, ja, das ist ganz schlimm gewesen.
Was ist das für eine Geschichte?
Das war damals der stärkste Hurricane, der auf Florida getroffen ist. Und ich war halt genau im Zentrum. Und der kommt ja vom Meer und wird im Meer prägt. Und dann merkt man schon, dass das Meer sehr, sehr findlich ist. Also, ich habe mit dem Leben abgeschlossen.
Ja, wo sind und Sie denn? Da müssen wir jetzt schon noch schnell ein bisschen genauer drauf eingehen. Das tönt nach einer guten Geschichte. Also, Sie waren tätig in Florida. Wo denn?
Direkt in Miami. Ich habe aufs Forschungsschiff, meine Doktorarbeit auf das amerikanische Forschungsschiff und bin einen Tag zu früh angekommen und habe noch kurz einfach einen Tag noch am Meer sein. Und dann hat es geheißen im Fernsehen, Andrew is coming. Hat zuerst gedacht, das sagt der Prinz Andrew. Und tatsächlich. Und hat dann festgestellt, dass es ein Hurricane ist. Und Habe dann versucht, irgendwie unterzukommen, natürlich nichts gefunden und bin dann in so einem ganz schlechten Hotel direkt an der Küste. Und das hat es dann völlig vermögen. Mhm. Die Nacht ist dann der Kern direkt drüber gegangen und das Hotel ist zusammengebrochen. Das Dach ist weggeflogen und alles. Und,
Sie aber unverletzt?
Ich bin unverletzt gewesen, ja. Aber das ist so sehr, sehr prägend gewesen. Der ganze Erdgeschoss ist völlig unter Wasser gestanden dann auch. Und ich habe wahnsinnig Angst gehabt und habe das erste Mal in meinem Leben erst kapiert, dass Wind, und ich habe schon einige Windsachen erlebt auf dem Meer vorhin, aber 260 Stundenkilometer ist dann wahnsinnig laut auch.
In der Antike, dort das Mittelmeer das grosse Zentrum gewesen, und das Seefahrt, sagt man, ist dort der Motor gewesen für die Entwicklung von ganzen Kulturen rund ums Mittelmeer. Kann man das heute noch sagen, dass die Seefahrt immer noch so eine Antriebswirkung hat?
Das ist immer so gewesen. Wir haben es gerade zur Zeit ja ganz, ganz stark mit dem ganzen Aufschwung in Indien und China. Und weil wir gerade zu Hamburg, das ist die ganze Reederei, verdient das Wahnsinnsgeld. Und ich habe gerade letzte Woche mit einem Reeder unterhalten, der hat jetzt in den letzten 10 Jahren 70 Schiffe gekauft. 70. Was viel ist, weil jedes Schiff kostet so 200 Millionen. Und die verdienen wahnsinnig viel Geld. Das hat mit dem wahnsinnigen Boom zu tun. Das heisst, die Schifffahrt ist die Voraussetzung für den globalen Boom, den wir in den letzten 5 Jahren hatten. Und umgekehrt befördert das natürlich auch die wahnsinnige Wirtschaft jetzt da, wo Schiffe gebaut werden und Häfen und Containerumsatz etc. etc. Also ohne Container gäbe es keine Weltwirtschaft.
Also Globalisierung, die hat eigentlich auf dem Meer angefangen, kann man das so sagen?
Auf dem Meer angefangen und ist jetzt auch noch auf dem Meer. Also Flugzeug und Flugfracht spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube, weit über 90% von allen Frachtverkehr läuft übers Meer. Und eben zwischen dem Container, der, glaube ich, das Jahr 40 Jahre alt wird. Der Container hat das komplett revolutioniert. Und den Welthandel im Grunde genommen nur möglich gemacht.
Seefahrer, Matrosen, Captain, reden wir über die Menschen, die auf dem Meer arbeiten. Ich glaube, kein anderer Beruf war Vorlage für so viele romantische, melancholisch verklärte Betrachtungen. Ich bin einmal schnell bei uns ins Musikarchiv gegangen und habe nur 2, 3 so Lieder zusammengeschnitten, wo es darum geht. Die hören wir uns jetzt gerade schnell an.
Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne.
Ein Schiff wird kommen und meine Traum noch fühlen.
Junge,
und so weiter und so fort. Also man könnte da bis ewig noch andere Beispiele bringen. Nicolas Gelbke, warum ist das? Warum ist da so ein romantisches Bild geprägt worden rund um den Seefahrer?
Ach, das ist vielfältig. Wenn Sie auf dem Meer sind, das jetzt gerade angesprochen worden ist, das Meer unter einem und Sterne über einem, das ist ja auch so. Das ganze Leben ist komplett reduziert. Sie haben ganz wenig Farben nur noch. Sie haben kaum andere Geräusche außer das Meer und der Wind. Sie leben extrem mit der Natur. Das heisst, sie Schiffsbewegungen und folgen ja der Welle. Und der Wind ist der Verursacher. Und die Sonne spüren sie auch immer und Kälte auch. Sie sind also wahnsinnig ausgesetzt. Mhm. Und die ganz direkte Auseinandersetzung mit der Natur und gleichzeitig die Reduktion von den Sinn auf absolute archaische, elementare Dinge, das ist etwas, was offensichtlich die Seele irgendwie ganz stark zuerst mal befreit und einem ganz ruhig werden lässt. Das ist das eine, was die Leute immer wieder rauszieht, was süchtig macht. Und das andere ist natürlich dann die Möglichkeit, in die Ferne zu gehen und die Möglichkeit, eben mit dem Schiff wegzufahren in eine ganz andere Welt. Also die Projektion, sagen, ich gehe auf ein Schiff und mal schauen, wo es hinfährt. Hinter dem Horizont ist dann die Welt anders. Das ist ja auch so. Und das ist schon sehr faszinierend.
In ihrer neuesten Ausgabe von Mare, unter anderem, findet man auch einen Artikel über das Leben von Matrosen. Und dort liest man dann drin, dass das Gegenteil ist von romantisch und sehnsüchtig und man geht noch ein bisschen in die Ferne. Sie braucht unter anderem das Wort Sklave. Also das hat für mich sehr krass getönt. Es hat mich auch gewundert, dass man von dem sonst so wenig hört.
Ja, das ist ein unbeliebtes Thema. Es wird jetzt gerade ein bisschen besser. Es gibt neue Regelungen von der ITF, also von der Internationalen Gewerkschaft, die eingebaut worden sind. Aber aufgrund von dem immer weiter wollenden Wachstum von der Wirtschaft und dem größeren Druck, der entstanden ist in den letzten 50 Jahren auf die Wirtschaft, sind die Räder halt immer gezwungen worden, einzusparen. Und man hat darum dann versucht, dann natürlich an den Menschen zu sparen, wie es immer so ist. Das Problem bei den Schiffen ist, sie sind halt weit weg und man kann es nicht kontrollieren. Ich würde mal sagen, wenn auf gewissen Schiffen die Zustand, wenn man auf gewissen Schiffen Zustand anschaut und die würde man jetzt transformieren auf Mercedes zum Beispiel, ja. Stuttgart, und sagen, würde man solche Zustand haben, dann gäbe das einen Volksaufstand. Das wäre nicht möglich. Mhm. Sprich, man würde jetzt irgendwelche Philippinen einstellen in Stuttgart und die so behandeln und so schlecht versichern und unter solchen Bedingungen schaffen lassen. Dann wäre das unmöglich. Es gäbe sofort Prozess und das wäre überhaupt nicht erträglich gesellschaftlich. Das ist nur möglich, weil es halt weit weg ist auf dem Meer und das kein Mensch sieht und das nicht in unserem Bewusstsein ist. Aber es gibt halt wirklich immer noch Schweizer und deutsche Schiffe, die ausflaggen und dann unter Billigflaggen fahren und tatsächlich sehr, sehr miese Bedingungen haben für Seeleute.
Also ausflaggen, das heisst?
Man fährt nicht unter der Flagge von seinem eigenen Land, sondern man kauft sich ein in eine andere Flagge. Man kann nicht alle Flaggen kaufen, aber es gibt gewisse Nationen, wo man kaufen kann, einfach mit Geld. Wo man, und das ist Liberia, das ist Zypern und es gibt verschiedene sozusagen Billigflaggenland. Und wenn man unter dieser Flagge fährt, dann hat man sehr viel weniger Versicherung zu zahlen und muss sehr viele Sicherheitsbestimmungen nicht einhalten, die man in europäischen Ländern einhalten muss natürlich. Und das ist halt so. Also wenn Sie in Afrika eine Firma gründen, dann zu Liberia, dann müssen Sie auch gewisse Sachen nicht einhalten, was Umweltschutz angeht und Sicherheitsbestimmungen und Brandbekämpfung und was weiß ich alles. Und das ist auf diesen Schiff dann eben genauso. Und das ist gerade am anderen, aber es gibt halt da immer noch ganz viele schlechte Beispiele in den letzten 50 Jahre hat es da ganz, 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 ganz schlimme Sachen gegeben. Absolute Missstände und also das ist kaum zu beschreiben.
Das Meer ist in dem Sinn, weil es eben so weit weg ist, auch ein bisschen rechtsfreier Raum, immer noch.
Mhm. Ja, sicherlich. Auf der Hohen See gibt es halt sehr schwierige Kontrollmechanismen und so schnell wird es auch nicht ändern. Das hat mit der Umweltverschmutzung zu tun. Die Schiffe können draussen natürlich alles auf Bord fallen, was wollen. Auch Öl abladen und so weiter. Sehr schwierig zu detektieren. Und es gibt ganz schlimme Geschichten natürlich. Sie haben jetzt Flüchtlingsgeschichten, wenn sich zum Beispiel schwarze, also blinde Passagiere aus Afrika auf Schiff einschmuggelt und dann auf See entdeckt werden, hat es ganz oft Beispiele gegeben, wo die einfach über Bord geschleppt worden sind, weil es für die Reederei sehr blöd war, ist, die Leute dann irgendwie im Hafen an Land zu lassen und dann haben die keine Genehmigung bekommen, an Land zu gehen und dann haben sie auf dem Schiff geblieben. Es gibt also Beispiele, wo blinde Passagiere auf Schiff teilweise jahrelang mitgefahren sind, weil die Reederei die nie losgeworden sind. Und darum gibt es dramatische Beispiele, wo man die einfach auf hoher See sich entsorgt hat. Mhm. Also das sind so Sachen, die draussen passieren. Aber das sind jetzt Extrembeispiele. Natürlich ist normalerweise ganz friedlich und zivil. Aber es gibt Missstände, die natürlich damit zu tun haben, dass es weit weg ist.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, das hätte man jetzt vielleicht den Eindruck haben in den letzten 10 Minuten, dass Sie ein Schwarzmaler sind, ein Schwarzmeermaler so quasi. Sie eigentlich als Person, Sie sehen ja schon in erster Linie die Schönheit auch im Meer.
Ja, ja, ganz viel. Ich habe es gerade selber gemerkt. Nein, es ist jetzt... Ich habe jetzt wirklich von der absoluten Katastrophe geredet, aber ich habe gerade gefunden, mal kurz Anwalt sein, sei gar nicht verkehrt. Nein, ich bin ein grosser Romantiker und bin in erster Linie fasziniert von der Schönheit vom Meer. Und ja. Das Meer kann wahnsinnig viel ab und es verzeiht ganz viel. Das hat mit der Chemie und der Größe und der Dimension vom Meer zu tun. Das ist immer wieder unglaublich faszinierend, was das Meer abkann, was wir immer antun. Und in erster Linie ist es halt einfach ganz grossartig und faszinierend und schön.
Das ist schön. Und jetzt kommt auch schön der erste Musikwunsch, den Sie da bei Fokus haben, Nikolaus Gelbke, Meeresbiologe, Chefredakteur von Mare. Wie könnte es anders sein? Es ist ein Lied über das Meer von Charles Trenet. Es heisst «La Mer».
La Mer On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, qu'on va danser le long des golfes clairs. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur.
Das ist der Charles Trenet, La Mer. Das ist übrigens auch das Lied, das man zu hören bekommt, wenn man in Hamburg auf der Redaktion von Mare anruft und dann ein bisschen in der Warteschlaufe muss warten, bis dann der Chef, der Nicolas Gelbke, ans Telefon kommt. Nicolas Gelbke, das Lied, hat dort der Chef entschieden, dass das in der Mare-Telefon-Warteschlaufe läuft?
Wir entscheiden immer alles gemeinsam.
Oh, ist das so? Schön demokratisch. Eine Schweizer Eigenschaft auf Deutschland auch mitgebracht.
Nein, das ist ein Missverständnis. Nicht demokratisch, aber gemeinsam. Das ist ein grosser Unterschied.
Am Schluss sagt dann gleich der Chef, was durchgeht.
Wahrscheinlich dann doch.
Okay. Also, das ist der Fokus mit dem Nicolas Gelbke, Meeresbiolog. Hat vor 11 Jahren Mare gegründet, die Zeitschrift für das Meer. Ist heute Chefredakteur und gibt Mare im eigenen Verlag raus. Dazu gibt es einen Mare Buchverlag, es gibt eine Mare Fernsehsendung, es gibt das Mare Radio. Und Herr über all die Meeresmedien ist eben ausgerechnet ein Binnenländer. Ein Schweizer, aufgewachsen in Zürich. Nicolas Gelbke, ist denn für alle anderen, die das Meer wirklich vor der Haustür haben, das Meer einfach zu alltäglich, als dass sie so eine Faszination hätten können entwickeln, wo lange, dass man sogar eine eigene Zeitschrift fürs Meer gründet?
Ich glaube, das ist fast so. Ich glaube, wenn man etwas so selbstverständlich vor der Tür hat, dann ist die Sehnsucht halt nicht so gross danach. Und wenn man, ja, Sehnsucht ist einfach das stärkste Gefühl, das wir überhaupt haben. Und ich glaube, das ist der Grund. Ich glaub schon, dass es kein Zufall ist, ja.
Wir machen kurze Fragen, kurze Antworten mit Ihnen. Erste Frage, sind Sie schon mal seekrank gewesen?
Nein.
Sind Sonnenuntergänge über dem Meer Kitsch?
Nein.
Atlantik oder Pazifik?
Oh, Atlantik.
Eine kurze Erklärung darf es einmal noch sein, trotz der kurzen Antwort.
Atlantik ist für mich das schönste Meer, gerade im keltischen Bereich, Bretagne, Südengland, wo es wild ist. Und es ist ganz von der Temperatur und vom Temperament her absolut mein Lieblingsmeer.
Badenixen oder Meerjungfrauen?
Meerjungfrauen.
Schon mal eine gesehen?
Nein.
Lange müssen überlegen. Meersau oder Seepferdli?
Seepferdli. Das sind wunderbare Tiere. Also, haben biologisch ganz besondere Eigenschaften. Und da treibt ja das Männchen aus zum Beispiel. Also ganz faszinierende Sachen. Und sind wahnsinnig hübsch und schön und lustig.
Nicolas Gelbke, wo haben Sie Ihren Anker tätowiert?
Ich habe kein Tattoo. Ich hätte gerne eins, aber ich traue mich nicht.
Ein Anker oder was würde es werden?
Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es werden würde. Aber ich hätte wahnsinnig Lust, aber wie gesagt, ich habe immer total Schiss davon.
Das Meer, die See, der Ozean, für Sie, ist es männlich, weiblich oder sächlich?
Die See, also weiblich, eindeutig. Es hat schon sehr, sehr beruhigende Eigenschaften, das Schaukeln und das Weiche und das Sinnliche ist für mich jetzt auf jeden Fall sehr weiblich.
Warum sind Sie nur ein durchschnittlicher Segler?
Das haben Sie gelesen. Weil ich zu wenig Zeit haben zum Segeln wahrscheinlich und auch jemand bin, wo vielleicht dann doch noch zu viel Freude hat am Segeln, als dass ich wirklich jedes Detail permanent im Blick hätte. Ein guter Segler ist jemand, der sehr, sehr nüchtern dran geht und nicht romantisch. Das ist beim Bergsteigen auch.
Sie sind ein Romantiker, das haben Sie vorher schon gesagt, und Sie sind wahrscheinlich auch ein Idealist, einer, der sich nicht nur auf Zahlen verlässt. Anders ist es nicht zu erklären, dass Sie vor 11 Jahren aufgebrochen sind in ganz unbekannte Gewässer. Dort sind Sie, glaube ich, noch im Studium gewesen. Sie haben Meeresbiologie studiert und haben dann angefangen, das Mare rauszugeben. Das Heft, ich sage nochmal schnell für alle die es nicht kennen, es ist ein grosses Heft, ein Heft mit wunderbaren Reportagen und Geschichten drin, geht alles irgendwo ums Meer, aber thematisch sehr breit, also von Wissenschaft über Politik bis zu Gedicht über das Meer beispielsweise, erscheint alle 2 Monate. Im 97 ist die erste Ausgabe rausgekommen, vor 11 Jahren. Hätten Sie selber geglaubt, dass das wirklich eine Lebensaufgabe gibt aus dem Heft?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin da sehr naiv dran gegangen, habe gedacht, dass es ein Erfolg wird. Und vor allem haben wir einen wahnsinnig journalistischen Erfolg gehabt, mit wahnsinnig vielen Preisen und so weiter. Und das hätte ich mir überhaupt nicht denken lassen.
Was hätten Sie sich denn gedacht? Oder was ist denn, wenn man selber eigentlich nicht daran glaubt, dass es ein Erfolg wird? Warum macht man es denn?
Schon, dass es ein Erfolg, dass es so funktioniert, aber nicht so gewaltig und dass es so viel der Töchter dann noch gibt, wie Bücher und das Fernsehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es auch so eine Anerkennung hat und dass es, ja, ich weiß nicht, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, also ich hatte einfach nicht so wahnsinnig viel gedacht, damit angefangen habe. Ich habe es einfach gemacht und wir haben doch also mit 3 Frauen zusammen gegründet und das sind auch 2 Schweizerinnen darunter und wir fragen uns das ganz oft, wir sind alle so naiv angegangen, dann alle von den Medien keine Ahnung gehabt und darum, wir sind jetzt drum erklappt, aber das, wir fragen uns eigentlich auch, warum wir es überhaupt angefangen haben. Wir können das gar nicht mehr genau erinnern, was wir eigentlich wollen.
Jetzt, der Erfolg, den haben Sie auf alle Fälle, auch wenn Sie sagen, wenn man Sie nach der Auflage fragt, sagen Sie, ja, 30'000, das langt nicht. Die Zahl ist jetzt schon länger so, also müssten Sie, um wirklich, sagen wir mal, nochmal 11 Jahre überleben, muss die Auflage steigen?
Ja, die Auflage müsste nochmal steigen, aber ich habe zum Glück in den letzten 11 Jahren dazugelernt, auch wie man sparen kann. Also früher ist das Defizit sehr groß gewesen, weil ich einfach zu viel Geld ausgegeben habe, weil man einfach das noch nicht ganz kapiert, wie das alles funktioniert. Und wir können jetzt sehr schöne Synergieeffekte machen zwischen den Büchern und der Zeitschrift. Und insofern ist das wahrscheinlich sehr gut gesichert für die Zukunft.
Optimistischer Blick in die Zukunft. Wobei, wenn man Trends anschaut auf dem Zeitungen, Zeitschriftenmarkt, oder, dann sind die eindeutig. Die Auflagen, die gehen eher noch zurück, oder? Die Artikel werden immer kürzer. Gratisblätter sind die, die jetzt quasi viel Erfolg haben. Sie, ihr Heft kostet 14,80 Franken bei uns am Kiosk. Sie haben lange Reportagen drin. Wer liest denn Mare?
Also nicht Leute, die unbedingt mit mehr zu tun haben, sondern Leute, die Freude haben an schönen, grossen Reportagen, an guten Texten, das uns ja auszeichnet und ist im Prinzip Qualität, die Form, nicht nur der Inhalt. Man redet zwar immer über das Mehr, aber im Grunde genommen haben wir damals, wo wir gegründet haben, einen Journalismus wieder neu aufleben lassen, wie es in den 60er, 50er Jahren mit Time Life Magazine und so, im New Yorker jetzt immer noch oder früher im Transatlantik war, also ganz klassische, völlig zeitlose Reportage mit alles selber in Auftrag geben. Also alle Fotografen und alle Autoren werden von uns losgeschickt rund um die Welt nonstop. Das ist extrem aufwendig, führt aber zum Resultat, dass Leute sind, die das lesen wollen, die Freude an der Qualität und sich Zeit nehmen, einmal eine schöne Reportage zu geniessen. Und es gibt jetzt erst Trendforscher, die sagen, genau, das freut mich natürlich sehr, dass das genau die Zeitschriften sein werden, die wahrscheinlich überleben.
Also quasi als bewusste Gegenbewegung auch, gegen das Kurzfutter, möglichst schnell, genau. Möglichst billig.
Genau. Also wir haben das von Anfang an, wir wollen entschleunigen und haben wollen Qualität bieten. Und das ist die einzige Chance, die sie noch haben gegen das Internet heutzutage.
Also das, was mehr mit uns macht, wenn man dran sitzt oder vielleicht auf dem Schiff drauf oben ist, nämlich dass es einem beruhigt, das machen Sie eigentlich auch einfach mit Ihrem Heft.
Exakt, ich könnte es nicht besser.
Vielleicht können Sie ja dann das als Werbekampagne buchen. Sie haben eine Werbekampagne mit ganz vielen Prominenten, der Roger Willemsen, Hannelore Elsner, Christiane Paul, wo alle sagen, jawohl, ich lese Mare. Jetzt Sie selber, Nicolas Gelbke, Sie wären auch ein idealer Werbeträger für ein Heft rund ums Meer. Sie sehen nämlich, ich habe Sie ja bis jetzt nur auf Bilder gesehen, Sie sind im Moment in Hamburg, wir reden über Leitung. Sie sehen immer so aus, als wäre der Meerwind und so der heftige ständig in Ihrem Gesicht. Ihre Frisur ist immer so mehrmässig verschudelt. Schneiden Sie Ihre Haare selber?
Bis vor wenigen Jahren ist es selber geschnitten. Jetzt gehe ich zum Coiffeur, aber nur zweimal im Jahr. Wenn Sie noch mehr Details wissen.
Ja, nein, es interessiert mich wirklich. Also, wenn man Sie anschaut, dann kann man sich einfach, man hat fast das Gefühl, Sie sind eigentlich auch schon ein Aushängeschild. Also, Sie sind auch schon Corporate Identity für Mare. Sie sehen sehr nach Wind und Wetter gegerbt aus.
Aber schon immer, schon als Kind.
Also, keine Strategie.
Nein, es ist keine Strategie. Ich bin schon in der Schule im Gymnasium heimgeschickt worden zum Strählen, aber ich kann nie einen Strähl besessen. Also, es ist einfach, es ist auch nicht pubertär und nicht postpubertär, es ist einfach schon immer so gewesen. Und ja.
Sie sind in Zürich aufgewachsen, haben dann Meeresbiologie studiert und dazu gebracht, hat sie die grosse alte Dame von der Ozean, das ist Elisabeth Mann-Borgese, das ist Tochter von Thomas Mann, Seerechtsprofessorin war sie in Halifax. Wie haben Sie sie kennengelernt?
über eine Freundin von meiner Mutter, die sie als Kind kennengelernt hat, wo die Tochter war vom Fischer Verlag, von Bermann Fischer. Und, ich habe ihr gesagt, was ich werden wollte. Und hat sie gesagt, ich kenne jemanden, der genau das macht, was du werden willst. Und ich wollte sie kennenlernen und bin dann auf, hat dann sie angeschrieben und gefragt, wie ich sie kennenlernen könnte. Und hat sie gesagt, du kannst meinen Haushalt machen und meine Hunde hüten und dann kannst du bei mir gratis wohnen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann Dogsitter geworden. Sie hat 6 Setter gehabt.
Also ein Hundesitter für Elisabeth Hundesitter.
Genau. Und dann bin ich als Hundesitter und habe ihren Haushalt gemacht und putzt und gekocht und so. Und bin dann aufgestiegen dann zum Bibliothekar. Ich habe dann ihre ganze Bibliothek neu geordnet über viele Monate. Und bei dem Ordnen von der Bibliothek, über viele, viele tausend Bücher, habe ich, fast alle übers Meer, habe ich dann die Vielfältigkeit entdeckt. Oder? Das sind dann unveröffentlichte Manuskripte von Michael Mann bis hin zu anderen Schriftstellern, Manuskript über Ökologie, Ökonomie. Alle Facetten vom Meer hat sie in der Bibliothek gehabt. Ich habe die komplett mit einem neuen Thesaurus versehen, also neu müssen ordnen, ein neues Prinzip rein tun. Also jedes Buch müssen anschauen, was es wohl ist und wo es hineingehört. Und das hat wahnsinnig geprägt.
Jetzt, die Elisabeth Mann-Borgese hat selber gar nicht studiert. Sie hat sich quasi alles selber beigebracht. Sie war auch Mitbegründerin vom Club of Rome als einzige Frau. Sie sind dort 19 oder 20, so um das herum. Warum hat sie gerade die Frauen so fasziniert? Warum ist sie für sie ein Vorbild geworden? Normalerweise, oder heutzutage, sind sie dann wahrscheinlich eh noch irgendwelche amerikanische Yo-Hip-Hopper mit Goldzähnen, die beeinflussen. Warum ist es bei ihnen so anders gewesen?
Ich glaube, die Frage muss anders gestellt werden. Jeder Mensch, der die Frau wirklich kennengelernt hat, war völlig fasziniert von ihr. Es gibt niemanden, der sie kalt gelassen hat. Die hatte so ein Charisma, so eine Ausstrahlung gehabt, so eine grossartige Frau gewesen. Mein Problem war immer, warum hat sie sich mich ausgesucht? Ja. Weil sie dann mich quasi adoptiert hat und gesagt hat, dem mache ich jetzt. Und hat mich dann komplett unterstützt über die nächsten 20, 30 Jahre.
Haben Sie das mal gefragt? Warum sie?
Ja, kurz bevor sie gestorben ist, habe ich mal gefragt, aber das ist eine lange Geschichte.
Aber die Antwort darauf, die ist für sie nachvollziehbar gewesen. Oder vielleicht sogar als Kompliment.
However, also auf jeden Fall ist einfach wir haben ein sehr Mutter-Sohn-Verhältnis gehabt, dann, also mit allen Schwierigkeiten und aber allen tollen Situationen auch. Und wir haben einfach jeden Tag wieder telefoniert und uns gesehen, die nächsten 30 Jahre. Und sie hat alles beeinflusst, was ich gedacht habe und was ich geworden bin. Im Grunde sie hat fast alles zu danken, was ich jetzt mache, und hat mich extrem geprägt.
Ein zweiter grosser Name, der in Ihrer Biografie auftaucht, das ist der Jacques Piccard, der Tiefseetauchrekordhalter, auch ein Schweizer, der Vater von Bertrand Piccard. Mit ihm sind Sie zwar nicht in Marianengraben abgetaucht, sondern im Genfersee, soweit ich orientiert bin. Warum ist es dort gegangen?
Ach, das ist einfach Elisabeth Mann-Borgese, die hat mich immer angerufen und hat gesagt, hast du Zeit, auf Genf zu kommen? Bin ich auf Genf gefahren. Dann hat sie mir einen grossen Mann vorgestellt und gesagt, das ist der Jacques Piccard.
Also ein grosser in der Höhe?
Ja, der ist fast so lang wie ich. Und ich bin 2,04 Meter. Also. Und ich habe sofort erkannt, weil das ein Idol war von mir früher. Und sie hat das gewusst und hat mir vorgestellt und hat dann typisch, hat ihm einfach gesagt, Jacques, hast du einen Job für den Bursch? Das ist ein Freund von mir. Und er hat mir lang später, viele Jahre später gesagt, er hat einfach im Prinzip überhaupt keine Lust und keinen Job gehabt. Er hat es dann einfach machen, wie sie ihn gefragt hat. Und das ist mein grosses Glück. Und ich habe dann im Prinzip gejobbt für die Uni Zürich in so einem Programm und habe die Möglichkeit gehabt, mit ihm dann aber im U-Boot runterzufahren. Mhm. Ist ein Genfersee.
Ein bisschen hängen geblieben bei der Grösse. Ich stelle mir vor, in so einem U-Boot ist ja definitiv wenig Platz. Wenn sie beide so gross sind, eigentlich sind sie überhaupt nicht prädestiniert, um IC oder Zursee zu fahren. Sie sind eigentlich viel zu gross.
Überhaupt nicht. Und ich war ja viel auf Forschungsschiff, insgesamt über 2 Jahre. Und Forschungsschiffe haben auch relativ tiefe Decken. Und manchmal klappt es, dass sie genau unter der Decke längs schrammen und dann kommt irgendeine Lampe oder ein Lüfter und dann war es das.
Eben, also eigentlich ist für Sie das immer auch so ein gewisses Leiden.
Ja, also Kreuen ist auch sehr negativ konnotiert bei mir.
Was ist das Längste, wo Sie schon auf See gewesen sind, in der Kreue geschlafen haben?
Nonstop 3 Monate.
3 Monate?
Ja, Indischen Ozean.
Haben Sie wirklich geschlafen?
Ja, doch. Dann ist es also, doch, das ist nicht so, man gewöhnt sich alles. Also, man lebt mit den kurzen Betten.
Sie haben auch als Taucher gearbeitet. Sie waren auf einer Austernfarm Taucher in Kanada. Wie muss man sich das vorstellen? Also gerade nach Spass tönt es nicht.
Nein. Das sind so 4 bis 5 Stunden unter Wasser, wo ich dann die Käfig, wo die Austern drin gezüchtet worden sind, die eine muss reinigen und das ist eine Schrubbarbeit auf etwa 7-8 Meter, wo man dann die Käfige dort sauber machen. Und für den Winter habe ich dann Seil gespleist, also Stahlseil, um die Käfige dann etwas tiefer zu bringen, bevor es Eis kommt. Und das ist eine Arbeit, wo extrem aufwühlt, das Meer, also der Boden auch, und man sieht nichts.
Also man schafft
schafft 4 Stunden mit geschlossenen Augen, weil wenn sie mit offenen Augen arbeiten, dann flimmert es immer so und sie können sich nicht konzentrieren.
Also da muss man, stelle ich mir vor, das Meer wirklich sehr gerne, oder man muss sich sehr wohl fühlen, dass man da nicht klaustrophobische Gefühle entwickelt.
Also ich habe den Job geliebt.
Das sagt möglicherweise sehr viel über Sie. Gut, das ist der Fokus mit dem Nikolaus Gelbke, Chefredakteur von Mare. Der zweite Musikwunsch ist ganz etwas anderes als der erste. Es ist ein klassisches Stück von Frédéric Chopin, das Sie sich ausgesucht haben, Sonate für Klavier und Violoncello. Und Sie haben auch ganz genau gewusst, welche Version das Sie wollen. Argerich Rostropowitsch, warum haben Sie sich für diese Aufnahme entschieden?
Es ist Maria. Also der Rostropowitsch ist sicher das grösste Genie gewesen am Cello, das sie je gegeben hat. Und gerade das Stück, das spielt er, man hat das Gefühl, er singt selber mit viel Stimme, es ist gar kein Instrument mehr. Und Martha Argerich hat so eine stupende Technik, dass sie es schafft, immer im Hintergrund zu bleiben, ihn nie irgendwie zu stören in seinem Cellospiel und hat aber wahnsinnig schöne Läufe. Das ist ihre wahnsinnig gute Technik und das Licht. Und die beiden zusammen harmonieren unglaublich gut.
In welchem Moment hören Sie solche Musik, auch wenn Sie aufs Meer raus schauen oder auf dem Schiff sind?
Ich höre fast nur noch Klassik sowieso. Und das höre ich, also das Konzert höre ich so ganz, ganz oft, in jeder Situation. Also. Aber meistens, am liebsten konzentriert, wenn ich auf dem Sofa liege.
Frédéric Chopin, Sonate für Klavier und Violoncello, gewünscht von unserem Fokusgast, von Nikolaus Gelbke, Meeresbiologe, Chefredakteur und Verleger vom Magazin Mare und Vorstandsmitglied vom International Oceans Institute, Halifax, Kalifornien, dort gegründet worden von der Elisabeth Mann-Borgese. Wir haben ja vorher schon über sie geredet. Nikolaus Gelbke, das Meer ist im Moment auf der internationalen politischen Agenda ein grosses Thema, ein grösseres das Thema als lange Jahre vorher. Das hat damit zu tun, dass man Rohstoffvorkommen vermutet auf dem Meeresgrund und dass jetzt natürlich sehr viele Länder ihre Besitzrechte geltend machen, sich die Nutzungsrechte sichern wollen. Das Meer gilt ja sonst als gemeinsames Erbe der Menschheit. Wenn Sie jetzt das anschauen, was im Moment passiert, was für Gefühle löst das Ihnen aus?
Ach, es ist schon ein gutes bisschen, weil wie es nichts ändert. Das ist halt die letzten 50 Jahre, das hat nicht viel da. Die Aussicht auf Rohstoff auf dem Meer ist immer schon der Antrieb gewesen von der ganz grossen juristischen Auseinandersetzungen zwischen den G7, G8 Ländern und dem Rest der Welt. Und das hat sich nicht geändert. Und es galt halt.
Ja. In dem Moment ist das, was jetzt passiert, das ist gar nichts Neues. Das hat sich jetzt einfach wieder ist ein bisschen aktueller geworden, aber
es gibt 2 Gründe. Erstens sind die Rohstoffpreise, wie wir ja wissen, wahnsinnig gestiegen aufgrund von der Globalisierung und von dem ganzen von der Nachfrage für Rohstoff und von der Verknappung auf der anderen Seite. Und zweitens sind die technischen Möglichkeiten ein bisschen besser geworden, in der Tiefe zu explodieren. Und das führt dazu, dass es jetzt wieder ganz stark in den Fokus geraten ist. Aber es ist eine ganz alte Geschichte und hat immer schon dazu geführt, dass die Amerikaner abgelehnt haben, bis zum heutigen Zeitpunkt das neue internationale Seerecht zu ratifizieren.
Sie haben es nicht unterschrieben. Ganz viele andere Staaten haben es unterschrieben. Mhm. Mit dem hat jetzt das auch zu tun, weil ich glaube, eine gewisse Frist jetzt dann abläuft, wo man eigene Nutzungsrechte so in den eigenen Küstengebieten muss sichern. Welche sind denn so die wichtigsten Parteien, die da miteinander am Diskutieren sind?
Das sind einfach verschiedene Länder. Im Grunde genommen ist es ein großer Kampf zwischen den G77 und den G8-Ländern, also den Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern. Weil sich im Prinzip die G8-Länder nicht Butter vom Brot nehmen wollen, das kann ich nicht mehr Schweizerdeutsch
nehmen.
Nela. Weil sie einfach natürlich immer von sich selbst ausgehen, dass sie das Recht haben, irgendetwas auszuschöpfen, was sie für ihre Industrie brauchen. Und oft ist es wieder Schelfgebiet, das heisst Hoheitsgebiet von anderen Ländern. Und dann wird es halt sehr schwierig. Und mit dem neuen Seerecht ist es halt 200 Meilen, wo die sogenannte exklusive Wirtschaftszone gilt, wo nicht einfach jeder kann baggern, sondern wo dann mit dem Staat, dem die Wirtschaftszone gehört oder zugehört, dann auch müsst verhandeln und Joint Venture Seats gehen. Und es gibt halt immer mehr jetzt auch die Möglichkeit, in der Tiefsee zu exploitieren, wo dann niemandem gehört nach dem neuen Seerecht, was ich schon gesagt habe, den Common Heritage of Mankind. Es gehört also nicht niemandem, es gehört nämlich allen. Und das macht es nicht unkompliziert. Und da gibt es einfach so viele neue mögliche Rohstoffe und Energien vor allem auch, die man kann gewinnen kann, dass da große internationale Konzerne, das sind halt hauptsächlich amerikanische Konzerne, für sich in Anspruch nehmen wollen, das auszuschöpfen.
Jetzt, Sie haben es gesagt, es gehört allen. Die UNO hat da auch den Finger drauf. Jetzt, vorher haben Sie auch gesagt, es hat, ob geforscht wird oder nicht, hat sehr viel auch damit zu tun, ob ein gewisses politisches Interesse daran ist, um Sachen zu erforschen. Jetzt könnte man so positiv anschauen und sagen, ja gut, wenn das politische Interesse da ist, dann gibt es auch mehr Geld für zum Beispiel für Tiefseeforschung. Mhm. Gibt es da auch einen positiven Aspekt in dieser Geschichte?
Auf jeden Fall. Es gibt einige positive Aspekte, weil es ist überhaupt, es wird diskutiert. Man kann nicht mehr einfach machen, was man will. Das neue internationale Seerecht ist ja verabschiedet und ist umfassend das grösste Recht, was je geschaffen worden ist auf der Welt. Und das ist ein riesen Erfolg. Und Elisabeth Bambocese hat da einen ganz, ganz grossen Anteil daran gehabt. Das ist ein grosser Vorteil und Sie haben völlig recht. Es fließt sehr viel mehr Geld in die Meereswissenschaft inzwischen. Und gerade das Kiel, wo ich studiert habe, ist ein riesen Geld wieder frei geworden. Und das ist ein ganz großer Vorteil, weil nur mit Forschungsgeldern man wieder mehr forschen kann und das große Unbekannte dort unten dann ein bisschen besser verstehen kann. Und nur was man versteht, kann man eben auch schützen.
Der Spiegel hat geschrieben, dass sei jetzt der letzte globale Kolonialisierungsakt. Und ich glaube, der letzte Kolonialisierungsakt global, das war Afrika gewesen. Und wir wissen, wie das geendet hat. Leider sehr viele Ausbeutung, das sind unrühmliche Geschichten. Befürchten Sie bei mehr Ähnliches? Oder sagen Sie, das internationale Seerecht, das gibt uns so gute Mittel in die Hand, dass man das sicher kann verhindern?
Ich bin unsicher. Ich bin nicht ganz schwarzsehend. Es gibt jetzt schon inzwischen sehr viel besseres Bewusstsein um die Gefahren herum. Und wenn Sie gerade als Methanis denken, wo da unten liegt, wo man weiss, dass wenn man das abschöpft, dass man dann wahrscheinlich wirklich ganz grosse Mengen an Energie gewinnen kann.
Also es das ist in der Arktis, darf ich nicht
fragen? Nein, das Methanis ist einfach tief unten und ist durch den hohen Druck vereist. Das ist Methan in einer festen Form. Aha. Und wenn Sie das Methan benutzen, dann können Sie, also es brennt ja, methanisches Gas, und ist dort in komprimierter, fester Form vorhanden. Und das ist eine mögliche grosse Energiequelle für die Zukunft. Ist aber sehr gefährlich abzubauen. Wenn das Methan frei wird in die Atmosphäre geratet, ist es mit das Schlimmste überhaupt, was passieren kann, weil es viel, viel umweltschädlicher ist noch als CO2. Das heißt, es ist sehr wichtig, das für die Industrie zu nutzen. Auf der anderen Seite wissen wir inzwischen, dass man sehr vorsichtig mit umgehen kann, muss. Und man merkt jetzt schon, dass die Leute da sehr vorsichtig mit umgehen. Es gibt da große Diskussionen. Und da, wenn die Diskussion ist, dann ist also sehr viel gewonnen.
Also, solange man darüber redet und solange man informiert wird, ist das gut. Sie haben mit Mario ein Heft, das sich mit solchen Themen beschäftigt. Haben Sie sich eigentlich auch quasi einen politischen Auftrag gegeben bei Mario, dass Sie sagen, das sind unsere Themen, da haben wir auch den Finger drauf, da reden wir auch mit?
Nicht direkt. Also, ich wirke jetzt vielleicht in der Sendung ein bisschen anders, aber im Grunde genommen hasse ich das mit dem Zeigefinger zu wedeln. Und das machen wir in der Zeitschrift überhaupt nicht. Wir haben sicher ab und zu mal Reportagen, die auch solche Themen aufgreifen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich daran, dass wenn wir schaffen, den Leuten das mehr näher zu bringen in der gesamten Vielfalt als Kulturraum, dann haben wir eigentlich das Beste gewonnen, weil das, was man liebt, macht man nicht kaputt. Und wenn man es einfach schön den Leuten präsentiert und umfassend informiert, dann können die Leute das überhaupt erst begreifen und dann können sie es lieben und dann machen sie es nicht mehr kaputt. Aha. Das ist im Prinzip der Weg, den ich viel lieber finde.
Aha. Jetzt gehen wir gleich nochmal schnell zurück zu dem, was Sie eigentlich gar nicht so gerne haben, aber es hat auch etwas zu tun mit dem Mare Verlag. Es ist dort ein Buch erschienen von Richard Ellis, das ist ein amerikanischer Meeresbiolog, der «Lebendige Ozean» heisst es. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ein Interview dazu. Und der Richard Ellis, der gibt sich in Sachen Überfischung von dem Meer sehr, sehr pessimistisch. Also er sagt eigentlich, es ist alles verloren, man muss gar nicht mehr grosse Hoffnungen haben. Man hat ihm dann auch ökologischen Alarmismus vorgeworfen. Auf das ich wie sehen Sie das, Nicolas Gelbke? Sind Sie einer, der sagt, jawohl, das stimmt, wir Menschen haben schon sehr vieles kaputt gemacht und es gibt keine Hoffnung mehr? Oder sehen Sie das optimistischer?
Bei der Fischerei haben wir wirklich extrem viel Mist gemacht. Und da ist das Bewusstsein wirklich noch nicht da, dass wir ganz viele Fischarten überhaupt nicht essen dürfen. Und das wissen die meisten Verbraucher auch nicht.
Also Sie essen welchen Fisch zum Beispiel gar nicht?
Man sollte bei Seeteufel, den ganzen Tiefseefischen, ein bisschen vorsichtig sein. Und insgesamt bei Thunfisch natürlich komplett. Also das ist etwas, was man einfach nicht mehr essen sollte. Was sehr schwer fällt bei gewissen italienischen Vorspeisen mit Vitello Tonato. Aber es ist mir Mund auch wirklich gerade als Sushi-Zeug und solche Sachen mit Thunfisch, der ist wahnsinnig gefördert. Wobei das sehr komplex ist, weil der Blauflossertun und der Gelbflossertun sind unterschiedlich und der eine ist fast ausgerottet, der andere noch nicht, aber sie wissen halt nicht, was sie auf dem Teller haben. Der sagt nicht, ich bin der Hallo, ich bin gelb, ich bin blau. Und ich sehe es nicht nur pessimistisch, weil die Wissenschaftler sich da selber noch nicht einig sind. Es gibt einfach extrem viele verschiedene Gutachten und die widersprechen sich teilweise. Aber wir sind uns alle einig in der Wissenschaftsszene, dass wir komplett umdenken müssen mit der Fischerei, sonst sieht es ganz, ganz schwer aus. Und es gibt seriöse Forschungen, die sagen, in 50 Jahren haben wir keinen Fisch mehr. Ja. Die sind wir, und das sind seriöse Wissenschaftler, die sagen, in 50 Jahren keinen Fisch. Null. Das glaube ich nicht, aber wir müssen wirklich wahnsinnig aufpassen und müssen die Politik, gerade die europäische Meerespolitik, Fischereipolitik, komplett umdenken. Und da ist zurzeit leider kein Licht am Horizont.
Aha. Also auch eher, wenn Sie sagen, wir müssen eigentlich das, Sie selber sehen eigentlich den Weg auch nicht, wie das sollte passieren.
Doch, ich weiß, wie es passieren sollte. Man müsste viel Schutzgebiete einrichten, wo gar nicht gefischt wird. Das ist wahnsinnig erfolgreich. Und man müsste einfach den Wissenschaftler genau zulassen. Die ICES gibt jedes Jahr die genau richtigen Quoten raus für die Fischerei. Und die EU hält sich einfach nie an die Quotenvorgaben der Wissenschaftler. Und wenn es das tun würde, hätten wir grosse Chancen, dass das alles wieder besser wird.
Gut. Nicolas Gelbke, Fokus, letzte Frage. Danke erstens schon mal, dass Sie dabei sind. Und die letzte Frage ist die folgende. Ich weiss, dass Sie in die Ferien gehen, jetzt, also eigentlich unmittelbar nach unserem Gespräch. Lassen Sie mich raten, Sie gehen ans Meer. Aber jetzt wollen wir natürlich schon noch wissen, wenn sich jemand beruflich Tag für Tag für Tag für Tag mit dem Meer beschäftigt, in der Ferien auch noch ans Meer, wie sehen denn Ihre Meeresferien aus?
4 Wochen segeln.
4 Wochen segeln?
Ja.
Wo?
In der Ostsee, auf Schweden hauen und dann in den Schären rumdümpeln und ganz ruhig.
Was sind die schönsten Momente für den Meeresenthusiast Nicolas Gelbke auf seinem Segelschiff? Welchen Moment freut sich jetzt schon am meisten drauf?
Die Nacht im Cockpit sitzen und einen schönen leichten Wind haben und es warm haben und die Sterne anschauen und da durchs Schwarze gleiten und alles vergessen um mich herum.
Das ist der Fokus mit dem Nicolas Gelbke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Merci auch euch die Hive dabei sein. Übrigens, das Fokusgespräch gibt es ab morgen am Morgen bei deres3.ch auch als Podcast zum oben abladen. Und das ist der letzte Musikwunsch von Nicolas Gelbke. Das ist der Rory Gallagher, A Million Miles Away.
DRS Podcast.